Meine vorletzte Predigt heute als Pastor dieser Gemeinde ist mir so aufgefallen. Und da habe ich überlegt, so was, man könnte ja sagen, das ist egal, ob es ein vorletzte oder letzte oder wie auch immer ist, spielt ja keine Rolle. Aber nein, mir war wichtig nochmal so auch ein bisschen den Rückblick, was ist wichtig für die Gemeinde, was macht letztendlich Gemeinde aus, wie soll sie in Zukunft weiter aussehen. Und ich weiß, dass wir im Moment in herausfordernden Zeiten stehen, dass Kirche und Gemeinde im Moment in der Gesellschaft keinen guten Stand haben. Das geht sogar zum Teil wirklich in die Richtung, dass alles, was von Kirche kommt, abgelehnt wird. Manchmal wird es sogar als gefährlich dargestellt. Ja. Und viele Menschen halten Kirche für überflüssig. Wozu brauchen wir das? Ja, einerseits, so Kirchengebäude haben ihren kulturellen Wert und werden geschätzt. Und auch die Arbeit der Kirche, also all die soziale Arbeit, sie leisten eigentlich einen unverzichtbaren Teil in unserer Gesellschaft über die ganze soziale Arbeit. Ja. Das sind überwiegend die großen Kirchen, ja, aber das hat sich im Laufe der Zeit, ich weiß, das habe ich jetzt gerade gehört, unser Superintendent hier von der Evangelischen Kirche, der sagte, dass die Kindertagesstätten, also die Angebote in dieser Stadt überwiegend von der Kirche dargestellt werden und betrieben werden. Also da ist wirklich ein großer, großer Teil. Aber eigentlich soll Kirche ja für das Geistliche stehen und geistlich in diese Gesellschaft hinein vermitteln. Und das, von meinem Empfinden her, nimmt das immer mehr ab. So, und auch wir als Gemeinde sind Teil von Kirche und wissen uns von Gott berufen. Das hat Sarah ja eben auch mit den Botschaften von Gott nochmal weitergegeben. Der Herr sieht uns, liebt uns und will uns gebrauchen. Ja, davon bin ich überzeugt. Und auch wir stehen in diesem Spannungsfeld zwischen dem, was wir eigentlich vom Herrn empfangen haben und in dieser Gesellschaft dann weitergeben sollen. Diesem Spannungsfeld, so wir müssen uns einerseits den gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen und andererseits unsere eigentliche Identität nicht verlieren. Wozu sind wir eigentlich da? Wir hatten in dieser Woche eine ACK-Sitzung. Da war ich mal da, das letzte Mal, habe mich verabschiedet. Und es ging um das Thema, unter anderem, also ein Thema war, soll die Kirche was zur AfD sagen? Und da haben wir drüber diskutiert, hin und her. Und eine der Teilnehmerinnen sagte so, es ist ja auch eine innerkirchliche Auseinandersetzung, weil manche Mitglieder stehen der AfD sehr nahe. So, wie gehen wir damit um? Und da sagte sie, sie hätte schon öfter mal ihre Mitglieder angesprochen oder einzelne Mitglieder angesprochen, wo sie weiß, dass sie eben halt dazu stehen und auch solche Propaganda verbreiten in der Kirche. Und dann hat sie gefragt, so wie könnt ihr das denn mit dem Evangelium vereinbaren? Und von 5 Leuten hat sie folgende Antwort gekriegt. Man kann doch der 2000 Jahre alten Botschaft eines einfachen Zimmermanns nicht mehr glauben heute. Und er fragt sich, wo ist denn die Identität? Was macht denn Kirche aus? Nehmen wir jeden auf, der dazugehört, oder müssen wir da vielleicht auch sortieren und sagen, so, wir sind Kirche. Wir gehören zu Gott. Wir glauben an das Wort. Und ich sage es mal von mir aus meiner. Und ich hatte den Eindruck, dass die Person, die das erzählt hat, einen ähnlichen Eindruck hat, dass sie sagte, jemand, der nicht mehr an das Wort von Christus glaubt, der gehört nicht in die Kirche, der ist kein Christ. Denn die Leute, die das gesagt haben hier, gerade diesen Spruch eben, die halten sich für gute Christen. Ich habe heute noch gerade eine Überschrift gelesen, wie weit das stimmt, keine Ahnung. J.D. Vance, ja, der Vizepräsident der Amerikaner, war beim Papst. Und er vertritt ein Christentum ohne Christus. Ich bin Christ, aber mit Jesus will ich nichts zu tun haben. Wo stehen wir als Kirche? Was macht uns als Kirche aus? So, habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe ein Bild gefunden in der Bibel, was ich glaube ich, wo wir uns dran orientieren können. Und zwar deswegen auch diese Lieder und auch zum Beispiel das Lied Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Ich glaube, dass wir uns als Gemeinde durchaus am Tempel orientieren können. Und das wird in der Bibel tatsächlich, dieser Vergleich wird auch gezogen, diese Verbindung wird gezogen, dass wir als Gemeinde oder als Kirche, ja, ich meine das nicht auf eine Gemeinde bezogen, sondern als Gemeinde, wie der Tempel sein soll. Ich lese mal eine Bibelstelle dazu, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, sagt Paulus da zu den Korinthern, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und er sagt das ermahnend. Er meint das aber auch in der Hinsicht so, seid euch bewusst, wer ihr in dieser Welt seid. Ihr seid Gottes Tempel. So, er vergleicht, zu der Zeit stand der Tempel in Jerusalem nochmal. Die wussten, was der Tempel bedeutet. Ja, die wussten um die Bedeutung des Tempels und damit vergleicht im Grunde Paulus die Gemeinde in Korinth. Und Petrus greift das auf, das gleiche Bild, in 1. Petrus 2, Vers 5. Und lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer darbringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gern an. Wir sind also Gottes Tempel, aber eben nicht in Stein gebaut, sondern in lebendigen Steinen. Also jede Person, die zur Gemeinde gehört, ist ein Teil dieses Tempels. Deswegen habe ich auch bei Tobi und Virginia eben gesagt, so, sie werden jetzt umgebaut, in einen anderen Tempel eingefügt und nehmen da ihren Platz und ihre Aufgabe wahr. Und das ist völlig in Ordnung. Ja? Das ist bei lebendigen Steinen so. So, wir bilden ein Tempel. Und um zu ergreifen, was macht das jetzt aus? Was macht den Tempel aus? Gucken wir uns den alten Tempel, im alttestamentlichen Tempel an, der ja im Neuen Testament durchaus noch bestand. Und was macht den Tempel eigentlich aus? Was ist das Besondere am Tempel? Und darauf können wir dann rückschließen, so, was macht uns als Gemeinde aus? Wozu stehen wir? Wo, ja, was ist das Besondere daran? So, und um uns bewusst zu werden, so, der Tempel vom Äußeren her ist nicht immer gleich geblieben. Der Tempel hat sich immer wieder verändert. Wenn wir vom Tempel reden, reden wir nicht von einem ganz bestimmten Gebäude, sondern das Gebäude ist mit Sicherheit 2-3 Mal gebaut worden. Und zu Anfang war es kein Gebäude aus Stein, sondern ganz zu Anfang war es ein Zelt, nämlich die Stiftshütte. Damit fing das Ganze an. Ein Ort, wo Gott gesagt hat, hier will ich mich offenbaren, hier will ich sein, hier will ich meine Herrlichkeit offenbaren. Und erst viel später, Salomo hat dann erst einen festen Tempel gebaut aus Steinen. Und der ist auch nicht ewig stehen geblieben. Der Tempel, von dem Paulus geredet hat, ja, der dann erst im 70 nach Christus zerstört worden ist, das war ein ganz anderer. Das war nicht der Tempel Salomos. Der stand an der gleichen Stelle, aber der war viel größer, weil er zwischendurch schon mal zerstört worden ist. Also dieses Bild, Gemeinde verändert sich immer wieder. Und trotzdem macht der Tempel immer etwas Besonderes aus. Und das gucken wir uns mal an. Wozu war der Tempel da? Der erste Punkt, an dem Ort wurde Gott angebetet. Es war immer Lobpreis im Tempel. David hat sogar richtig, bevor der Tempel gebaut war, ja, muss man dazu sagen, aber auch die Stiftshütte einen festen Ort gehabt und dort waren Sänger bestellt, die beständig Lobpreis gegeben haben, das heißt Gott geehrt haben. Dort war Gott zu finden, dort wurde Gott angebetet. Ja, das ist mit eins der wesentlichen Punkte, im Tempel wurde Gott angebetet. Der Tempel, als der Tempel gebaut war, war das der einzige Ort, wo Gott geopfert werden sollte. Könnt ihr nachlesen, im Alten Testament wurde Mose hat das immer wieder, da war es noch die Stiftshütte, aber er sagt, später, wenn ihr einen festen Ort habt, wenn ihr einen festen, und das war übrigens bei der Stiftshütte auch nicht anders, nur dass der Ort sich immer wieder verändert hat, weil die Stiftshütte gewandert ist mit den Israeliten, dort wurde geopfert. Und es war nicht erlaubt, irgendwo anders zu opfern. Interessant. Dort, ich sag's mal für uns, weil wir opfern ja nicht mehr, abgesehen jetzt, wir sagen eigentlich Kollekte, ne? Weil Opfer, wenn man das alttestamentliche Opfer vor Augen hat, dann ist das eigentlich kein Opfer. Ja, das tut uns meistens nicht sehr weh. Ja, im Alten Testament wurden Tiere geopfert, richtig geschlachtet. Das tat vielen, vielen wirklich weh, weil das auch Besitz und wirklich Reichtum war. Gut. Wozu wurde denn geopfert? Das war ja nicht einmal natürlich auch zur Anbetung, aber es wurde auch geopfert, um Sünden zu vergeben. Das war der Ort, wo ich Vergebung empfangen konnte. Der einzige Ort im Alten Testament. Sie mussten Opfer bringen, Tiere schlachten, damit ihre Sünden vergeben wurden. Und jetzt versetzt euch mal in die Juden heute. Es gibt seit 70 nach Christus keinen Tempel mehr. Die können nicht mehr opfern. Und ihnen ist bewusst, dass ihnen die Sünden auch nicht vergeben werden, weil sie nicht opfern können. Das ist nur alttestamentliches Denken, das weiß ich. Aber das ist genau der Zustand, in dem die Juden, die sehnen sich nach einem Tempel. Die sehnen sich danach, dass der Tempel wieder gebaut wird, damit sie endlich wieder Opfer bringen können. Wie schön, dass wir einen anderen Tempel haben, ja? Einen lebendigen Tempel aus lebendigen Steinen. So, der dritte Punkt. Es war der Ort, wo man Gott begegnen konnte, weil Gott war da. Wenn man Gott suchte, brauchte man nur zum Tempel gehen. Dort war Gott zu finden, in der Regel, nicht immer. Dort offenbarte er sich, dort redete er zu Menschen. Und seine Herrlichkeit war da. Das ist uns manchmal nicht so bewusst, was das eigentlich ausmacht, diese Herrlichkeit Gottes. Das hört sich so für uns fast so ein bisschen nach nichts an. So Herrlichkeit, ja, Herrlichkeit ist toll und Primborium und toll, schön, festlich und was weiß ich. Herrlichkeit Gottes ist so viel mehr. Herrlichkeit ist seine Gegenwart, seine Liebe, seine Gnade, seine Größe, seine. Man kann es eigentlich mit Worten nicht beschreiben, ja. Wenn ihr jetzt mal in der Offenbarung lest, der Thronsaal Gottes, wie er da beschrieben wird, das sind versucht, Johannes Worte zu finden für diese Herrlichkeit. Und wir merken, dass er eigentlich nach Worten ringt, aber sie eigentlich gar nicht findet, weil es das im Sichtbaren für uns Bekannten überhaupt gar nicht gibt. Deswegen können wir es eigentlich auch nicht richtig beschreiben. Ja. Herrlichkeit ist was Wunderschönes und Wunderbares. Der Tempel und das Gelände drumherum waren heilig. Die durfte nicht jeder betreten. Es durfte nur das Volk Gottes rein. Das heißt, im Alten Testament nur das Volk Israel und die, die sich dem Volk Israel angeschlossen hatten, die durften auch rein. Also sie mussten sich zum Volk Gottes wirklich begeben haben, eine feste Entscheidung getroffen haben. Es gab durchaus Leute, die vom Ausland her in das Volk Israel hineingekommen sind, die mussten sich dann aber wirklich auch Gott, diesen Bund, den Gott mit Israel gemacht hat, dem mussten sie sich im Grunde anschließen. Und dann durften sie auch mit in das Tempelgelände mit hinein. Genau. Und bevor man Gott begegnen konnte, bevor man in den Tempel überhaupt kam, musste man sich reinigen. Ich habe ja die Predigtreihe ohne jede Sünde mal gehalten und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, wenn wir Gott begegnen, dann müssen wir ohne Sünde sein. Das ist ja der Grund, warum Jesus gekommen ist, um die Sünde zu vergeben, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen. Er möchte ja, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen, aber wir können es nicht von uns aus. Wir müssen erst die Sünde loswerden. Und das war damals nicht anders. Reinigung bedeutete dann, das heißt, ich muss opfern, muss meine Sünde bekennen, muss Opfer dafür bringen, damit ich in die Gegenwart Gottes kommen kann. Und in das Innerste, da wo man wirklich Gott begegnen konnte, da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr rein. Und wenn er irgendwas falsch gemacht hatte, wenn er irgendwo ein kleines bisschen Sünde hatte, dann ist er dort tot umgefallen. Der hatte Glocken an seinem Rock, ja, damit man wusste, lebt er noch oder lebt er nicht. Der Tempel, das Innerste vom Tempel, war ein Stück vom Himmel hier auf der Erde. Gott wohnt dort, hat seinen Platz genommen, der ein Stück Himmel auf Erden. Und ein Punkt noch, was ich auch interessant fand, es gab die Verpflichtung für jedes Mitglied im Volk Gottes, also jeder, der zum Volk Gottes gehörte, die Verpflichtung, mindestens einmal im Jahr zum Tempel zu kommen. Ihr merkt, das war nicht einfach nur so ein, ja, ich gehöre dazu. Warum? Damit sie die Verbindung zu Gott nicht verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, sie sind das heilige Volk, was Gott ausgesucht hat, und sie sollten die Verbindung zu Gott nicht verlieren. Wenn sie die nämlich verlieren, dann verlieren sie auch diese Heiligkeit und die Verbindung zu, das, was Gott eigentlich mit ihnen vorhat. Wenn sie die Beziehung zu Gott verloren haben, wir wissen, Israel hat das oft genug getan, sie haben das nicht gehalten. Ja, sie sind immer wieder von Gott abgekommen und Gott haben sie Gott eigentlich einen guten Mann sein lassen und sagen, ist uns doch egal, was du willst. Und was ist dann passiert? Sie sind vertrieben worden, sie sind ermordet worden, sie sind von wilden Tieren umgebracht worden und so weiter. Der Schutz war weg. Gott konnte ihnen nicht mehr helfen, weil sie sich von ihm abgewandt haben. So, habt ihr es noch in Erinnerung, wozu der Tempel alles da war? Heiliger Ort, Gottes Gegenwart, Ort des Opfers, Ort der Anbetung. Kurz gesagt, eigentlich Gott war da. Das war der Ort, wo Gott zu finden war, und Gottes Herrlichkeit hat den Tempel erfüllt. Und diese Aufgabe hat jetzt die Kirche in dieser Welt und in unserer Zeit, in dieser Gesellschaft. Das ist der Ort, wo man Gott finden soll. Und zwar nicht eine Kirche. Das wäre Quatsch, wenn man sagt, so eine Kirche ist der Ort, wo man Gott finden kann. Ich weiß, dass es jetzt sehr, sehr viele gibt. Und das ist gut so. Ja, wir sind unterschiedlich und das macht auch was. Nicht jeder fühlt sich überall wohl. Ja, es gibt viele Orte, aber jede Kirche, jede Gemeinde, die sagt, sie sind Gottes Gemeinde, dort soll Gott zu finden sein. Wenn Gott da nicht mehr zu finden ist, dann ist es keine Gemeinde, keine Kirche mehr, auch wenn sie sich so nennen. Gemeinde als Tempel Gottes. Und dazu mein Gedanken vorweg. Nicht das Gebäude ist entscheidend. Es gibt eigentlich, klar, es gibt Kirchengebäude, keine Frage, aber ob da nun Gott wohnt oder nicht, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Im Neuen Testament ist das Gebäude nicht das Entscheidende, sondern die lebendigen Steine, die Gemeinde ausmachen. Nicht das Gebäude drumherum. Wir könnten uns auch auf einer Wiese treffen und wären trotzdem Gemeinde und Tempel Gottes. Es geht nicht um das Gebäude. Aber wenn wir dieses Bild von Gebäude haben, ja, ein Gebäude wird nicht nur aus einem Stein gebaut. Also wer sagt, ich kann Gott auch dienen, alleine dienen, ich brauche keine Gemeinde, dann wirst du auch kein Tempel Gottes sein. Ein Gebäude besteht immer aus vielen Steinen, die miteinander verbunden sind, und zwar fest miteinander verbunden sind. Oder sie sind so groß, dass sie sich nicht verschieben können. Die Tempel damals, glaube ich, die waren aus so großen Blöcken, da brauchtest du keinen Mörtel mehr. Heute baut man eher mit kleineren Steinen und da muss Mörtel zwischen. Wie sind wir verbunden, die lebendigen Steine? Richtig. Und merkt ihr, wie wichtig das ist? Wenn da keine Liebe ist, dann fällt das Gebäude in sich zusammen, dann hat es keine Stabilität. Deswegen weist der Herr immer wieder darauf hin und sagt so, bleibt eins, bleibt zusammen, verbindet euch fest miteinander. Auch wenn wir unterschiedlich sind, dafür ist die Liebe ja da. Ja? Natürlich passen wir nicht hundertprozentig aufeinander. Nicht so wie Legosteine, die man überall immer und jeden Stein aufeinander packen kann. Nee, wir brauchen die Liebe, weil wir nicht so ganz genau so geformt sind. Und jeder ist unterschiedlich. Aber haltet fest einander. Gut. Wir als lebendige Steine bilden den Raum, wo Gott sich verherrlicht. Wenn wir nicht eins sind, wird Gott nicht da sein. Ihr kennt mit Sicherheit die Bibelstelle Matthäus 18, 19 bis 20. Die lese ich aber trotzdem nochmal. Und auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden, irgendeine Sache zu erbitten, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist genau dieses Bild da drauf. Worauf kommt es denn an? Auf die Anzahl, auf die zwei oder drei? Nee, auf das Einssein. Und ein Einzelner kann nicht eins sein, ja, mit jemandem anders. Hier geht es wirklich um mehrere, die eins werden. Nicht die dasselbe beten. Ja? Ich kann dasselbe beten und was ganz anderes meinen. Es geht wirklich um das, ich werde mir eins mit demjenigen, mit dem Anliegen des anderen. Ich werde mir eins und bete, auch wenn ich andere Worte gebrauche, ich bete im Grunde dasselbe. Ich werde mir eins mit ihm. Wir haben eine Gesinnung. Und dieses Einswerden, wie funktioniert das? Wenn wir uns nur auf uns verlassen und nur uns angucken, haben wir immer wieder unsere Schwierigkeiten einzuwerden. Mit einem funktioniert das gut vielleicht noch und beim anderen denken wir, oh, den aber nicht, oder? Geht nur mir so das so? Wir werden uns nur in Jesus eins. Gemeinde ohne Jesus ist keine Gemeinde, weil die Liebe fehlt. Weil Jesus fehlt, weil die Einigkeit fehlt. Und bei jemandem, der Jesus nur als den einfachen Zimmermann, dem man nicht mehr zuhören kann, da habe ich meine Schwierigkeiten, eins zu sein. Der gehört nicht zur Gemeinde. Ja? Und der Punkt ist, deswegen wird Gemeinde immer exklusiv sein. Wir nehmen nicht jeden auf und wir lassen auch nicht jeden dabei. Wer sich daran nicht hält, wer sich Jesus nicht annehmen kann, wer nicht sagt so, ich glaube dem Wort, ich glaube Jesus, ich folge Jesus, der hat in Gemeinde nichts zu suchen. Ich sage das mal in aller Deutlichkeit und in aller Klarheit. Ich habe jetzt keinen vor Augen, brauche keine Angst zu haben, dass ich jetzt irgendjemand zukomme. Aber das ist, Gemeinde ist ein exklusiver Haufen, genau wie damals im Alten Testament. Das Volk Israel war ein exklusiver Haufen. Da durfte nicht jeder einfach dazukommen. Voraussetzung ist der Glaube an Jesus und die Überzeugung, dass das Wort Gottes wahr ist, immer noch, und wenn es über 2000 Jahre alt ist. Bei uns, wir haben ja Bedingungen auch als Gemeinde rein offiziell. Wir haben ja eine Bedingung, wie man überhaupt Mitglied werden kann. Also das Erste ist tatsächlich, ich muss mein Bekenntnis auf Jesus, das heißt, ich muss mich bekehrt haben. Ich muss meine Entscheidung getroffen haben, ich will Jesus folgen. Das ist das eine. Und das Zweite, genau davon, dass ich sage, offen und sage, ja, Jesus ist mein Herr und ihm will ich folgen, solange ich lebe. Diese beiden Dinge gehören dazu, damit man. Und trotzdem kann man das vormachen. Letztendlich ist meine Herzensentscheidung das Wichtigste. Dies sind äußere Dinge und die sind wichtig und wir lassen die nicht einfach außen vor. Aber letztendlich ist die Herzensentscheidung das Wesentliche. Und wenn wir eine solche Gruppe haben, zwei, drei oder noch viel mehr, dann wird sich Gott dazu stellen, und sagen, in dieser Mitte bin ich da. Dort will ich mich verherrlichen. Dort will ich mich offenbaren. Gottes Gegenwart ist es, was Gemeinde zum Tempel Gottes macht. Wenn Gottes Gegenwart nicht mehr da ist, ist Gemeinde nicht mehr Gottes Tempel. Ist Gott nicht mehr zu finden? Wozu sind wir denn noch da? Dann haben wir unsere Existenzberechtigung verloren. Als Salomo damals den Tempel fertig hatte, hat ja eine einige Jahre Zeit gedauert. So, es war alles da. Alles war an seinem Platz. Es war wunderschön geschmückt. Es war wunderschön, vieles mit Gold verkleidet und so weiter. Es muss wirklich ein toller Bau gewesen sein. Aber das Allerwichtigste fehlte noch. 2. Chronik 7, 1 bis 3. Er macht ein großes Fest und lädt ganz Israel ein, um den Tempel einzuweihen. Und dann betet er. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brand- und die Freudenopfer und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Die Priester konnten das Haus Jahwes nicht betreten, weil die Herrlichkeit Jahwes es erfüllte. Alle Israeliten sahen, wie das Feuer herabfiel und die Herrlichkeit Jahwes sich über dem Haus zeigte. Da knieten sie sich hin und beugten sich mit dem Gesicht auf das Pflaster nieder und beteten an. Sie priesen Jahwe, weil er gütig ist und seine Gnade niemals aufhört. Das war das Entscheidende. Das machte den Tempel aus, dass die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel einzog. Erst dann hat der Tempel seine Bedeutung. Erst dann kommt er zu dem, wozu er eigentlich gebaut worden ist. Vorher war es ein schönes Gebäude, aber weiter nichts. Erst als Gott eingezogen ist, seine Herrlichkeit da war, erst in dem Moment wurde es zum Tempel Gottes. Und genau so soll Gemeinde sein. Genau so soll Gemeinde sein. Wenn die Herrlichkeit Gottes nicht da ist, müssen wir uns fragen, so Herr, wo bist du? Was machen wir falsch, dass du nicht da bist? Wir wissen, dass später, als das Volk Israel Götzendienst betrieben hat, selbst im Tempel Götzendienst betrieben hat, im Hesekiel wird das beschrieben, dass der Geist Gottes sich erhob und den Tempel verließ. Und dann war es wieder ein leeres, nutzloses Gebäude. Was wollte man in diesem Gebäude tun, wenn Gott nicht da ist? Du kannst opfern und opfern, aber wenn Gott nicht da ist und die Opfer annimmt, dann nützt das Ganze doch nichts. Du kannst beten, was du willst. Wenn Gott nicht zuhört, wo ist er? So. Deswegen, wenn Gott nicht da ist in Gemeinde, wenn er nicht spürbar ist, wenn er nicht lebendig ist, wenn er nicht redet, wozu ist Gemeinde da? Kirchen und Gemeinden, bei denen Gott nicht mehr zu finden ist, werden bedeutungslos und werden verschwinden. Und wir werden das sehen. Ich sage es nur mal so, ich wünsche es Ihnen nicht, aber wisst ihr, was das Umfangreichste bei der ACK-Sitzung war? Überwiegend ACK-Sitzungen, überwiegend sind da evangelische und katholische Kirche. Wir als Freikirchen sind da mit drin, aber das meiste, worüber die reden, betrifft uns gar nicht. Sie müssen Gemeinden zusammenlegen. Sie müssen Kirchenkreise zusammenlegen, weil die Leute weg sind. Weil sie viel zu wenig Personal haben. Sie müssen überlegen, was sie mit Gebäuden machen, weil sie die nicht mehr brauchen. Da geht es um Institutionen. Und ich fand es interessant, der Sub sagte irgendwann, also der Superintendent, der ist gläubig, ja, und der sagte irgendwann, wir machen uns viel zu wenig Gedanken über den geistlichen Inhalt. Wir müssen uns viel zu viel Gedanken über das Äußere machen, um Gebäude, um Personal und sonst was. Aber wo ist denn der geistliche Inhalt? Das fand ich interessant, dass er das sagte. Aber so, wenn man den Tenor hört, Umstrukturierung hier und Belastung da und Überlastung da und Leute gehen weg und Bedeutungslosigkeit der Kirche. Versteht ihr so? Irgendwann, wenn sie nicht wieder dahin finden, dass sie Gott suchen, dass sie ihre geistlichen Identität wiederfinden und das Evangelium in aller Klarheit verkündigen, dann werden sie bedeutungslos und werden verschwinden, weil die Leute brauchen keine Kirche, wo Gott nicht zu finden ist. Und sie brauchen auch keine Gemeinde, wo Gott nicht zu finden ist. Deswegen, das ist das Entscheidende. Wir müssen Gott dienen, wir müssen uns auf ihn ausrichten. Gottes Tempel sind wir. Aber wir wollen auch wenn ich das manchmal tue, nicht um zu kritisieren, nicht um zu sagen, so, wir sind besser als ihr. Nein, wir stehen selber in dieser Herausforderung, in dieser Spannung. Ja? So, wir wollen nicht auf andere schauen und sie kritisieren, sondern wir müssen uns an unsere eigene Nase fassen und sagen, wo stehen wir? Stehen wir richtig? Sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht? Sind wir Gottes Tempel? Sind wir lebendige Steine, die mit dem Geist Gottes gefüllt sind? Und da muss sich jeder selber fragen. Ich kann mir Gedanken machen über die Zusammenstellung, die Gemeinde. Aber ich kann nicht eben Einzelnen angucken und sagen, bist du noch lebendig? Ist der Geist Gottes noch in dir? Da ist jeder einzelne Stein für verantwortlich. Und ihr merkt, dass jeder Stein hat eine Verantwortung für das Ganze. Wenn du dich einbauen lässt in einen Tempel, dann hast du die Verantwortung für das Ganze. Wenn ein Stein in einem Mauerwerk mürbe ist und nicht mehr hält, dann verliert das Mauerwerk an Festigkeit. Es fällt nicht gleich zusammen. Es sei denn, es steckt noch andere Steine an. Dann wird es irgendwann gefährlich. Ja? Aber merkt ihr, dass jeder Stein seine Verantwortung hat und mit dafür sorgt, ist Gott da oder nicht? Wenn ich keinen Hunger mehr habe nach Gott, wenn ich mich nicht auf Gott ausrichte, dann kann es passieren, dass Gott nicht mehr, dass Gott die Gemeinde verlässt. Und das wollen wir nicht. Wir lieben die Herrlichkeit Gottes, wir lieben die Gegenwart Gottes, oder? Genau. Erfüllt die Herrlichkeit Gottes noch immer unseren Tempel? Ich würde sagen, ja. Habe ich jedenfalls immer so empfunden. Und trotzdem, ich weiß, in dieser Gemeinde hat sich im Laufe der Zeit viel verändert. Ja? Viele lebendige Steine waren da. Manche sind gestorben inzwischen. Bei 70 Jahren Gemeinde oder über 70 Jahren Gemeinde ist das ja kein Wunder. Ja? Manche sind gegangen und andere dazugekommen. Irgendwann haben sich Tobi und Virginia auch hier einbauen lassen. Dürfen wir ja nicht vergessen, die waren ja nicht immer da. Und wenn sie sich jetzt woanders einbauen lassen, ist das gut. Ich sage es nochmal, weil manchmal sagen wir so, warum gehen die denn? Warum lassen die uns allein? Die wissen doch. Ja, klar. Aber wenn Gott einen anderen Platz hat, dann sollen wir ihn nicht festhalten. Und wenn wir jemanden nicht loslassen und freilassen, dann ist das für uns was Schlechtes. Und derjenige fühlt sich auch schlecht. Nein, wir sollen sie mit freiem Herzen gehen lassen und uns freuen daran, dass sie woanders Frucht bringen. Das muss immer so sein. So müssen wir leben. Und wir bitten Gott natürlich, dass er die Lücke füllt, keine Frage. Nicht Tobi und Virginia sind für diese Lücke verantwortlich, sondern Gott wird sagen, so, ich fülle diese Lücke, ich weiß, was ich tue. Ich weiß nicht, wo ich sie hinführe, aber ich weiß auch, dass ihr Bedarf habt. Also verlassen wir uns auf Gott. So, das nur nochmal daher. Jeder, der hier war und auch wieder weggegangen ist, hat die Gemeinde geprägt. Hat ihr ein Stück von dem gegeben, was er geben konnte. Hat die Gemeinde geprägt und verändert. Aber allen war wichtig, wir dienen Gott. Wir glauben an Jesus und wir dienen Gott. Der Gottesdienst hat sich verändert im Laufe der Zeit, oder? Wir singen nicht mehr dieselben Lieder wie vor 70 Jahren. Preis den Herrn und danke dafür. Ja. Wir haben inzwischen andere Instrumente. Wir können sogar Schlagzeug ertragen. Ne? Nicht nur Bongos, sogar wir haben auch eine Zeit lang Schlagzeug gehabt. Genau. Auch die Technik ist nicht mehr dieselbe. Ärgern uns manchmal immer noch. Ja, genau. Aber alles, was wir tun, egal womit wir tun es zur Ehre Gottes. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir, alles, was wir tun, wo wir und wie und mit was wir es tun, es soll zur Ehre Gottes dienen. Und gerade bei uns als Gemeinde, wir mussten immer wieder mal uns an neue Orte und Räumlichkeiten gewöhnen. Ne? Habe ich euch neulich auch nochmal bildlich gezeigt. Und wir haben uns nicht immer überall gleich wohl gefühlt. Ich weiß noch, in der katholischen Kirche, da hatten wir erstmal ein bisschen Mühe. Fast eigentlich die ganze Zeit. Und es stellte sich auch nicht gleich sofort dieses Gefühl ein, die Herrlichkeit Gottes ist hier. Ging mir jedenfalls so. Vielleicht hat es der eine oder andere anders empfunden. Ich weiß, Gott war da, gar keine Frage. Und trotzdem so, da wo wir uns, also ich weiß noch, als wir in der Hafenstraße waren, da war das so wie zu Hause. Da war das so eine angenehme Atmosphäre und da war Gott viel stärker spürbar. Das hatte ich in der katholischen Kirche nicht so. Und manches, ich denke ans West, manches mussten wir erstmal frei beten. Habe ich das Gefühl, wir mussten viel beten und dann war auch da die Gegenwart Gottes spürbar. Und auch hier, als wir zu Anfang die ersten Gottesdienste hier gemacht haben, habe ich erstmal noch ein bisschen gefremdelt. Inzwischen fühle ich mich sehr wohl hier. Ja? So, aber es kommt nicht auf das Gefühl an. Es kommt darauf an, ist Gott da oder nicht? Redet er? Ist er da? Ja? Und so meinem Empfinden nach haben wir das eigentlich immer gehabt. Gott ist da. Und wenn ich das, ich fände es interessant, dass Sarah wusste nicht, was ich predige, über was ich predige. Hast du die Botschaften noch? Komm nochmal rauf. Sag uns das nochmal. Ich fand es interessant, weil ich wusste ja, was ich predige. Ich schmeiß schon wieder mit Sachen rum. Genau.
Du kannst es auch gerne sagen.
Nee, mach das mal. Du kannst deine Schrift eh besser lesen als ich.
So alles?
Nee.
Das, ne?
Ja, genau.
Das. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir uns versammeln. Mein heiliger Hort.
Ort, genau, ja. Ich habe das vorhin schon gehört. Du sagst immer Hort. Hort ist auch was Ähnliches, aber eigentlich meint das Ort.
Ort.
Ort, genau. Ort. Der Platz, wo wir sind. Genau.
Ort. Also ich empfinde, dass Jesus diese Gemeinde mit seinem Blick schaut und sich über uns freut.
Genau.
Das ist was anderes. Genau. Ja.
So, deswegen sage ich so, ich glaube, dass Gott hier ist. Egal, wie wir das empfinden, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Ja, ob wir fremd sind oder nicht, aber Gott ist hier. Und das habe ich eigentlich immer so empfunden, dass der Herr, und das ist das, worauf es letztendlich ankommt, was uns als Gemeinde ausmacht. Nicht, wer alles dabei ist, nicht, wer alles Mitglied ist. Jedes Mitglied ist wertvoll und wichtig, das meine ich nicht. Aber letztendlich, ohne Gott, sind wir alle nichts. Danke dir, Sarah. Und was sich immer auch verändert, ist die Leitung. Jeder neue Pastor wird die Gemeinde verändern. Als ich kam, habe ich die Gemeinde auch verändert. Nicht gleich vielleicht von dem ersten Tag an, aber sie ist nicht mehr so wie vor 18 Jahren. Ich weiß noch, als ich zu Anfang kam, Vlado hat das so gemacht. Und Vlado, Vlado, Vlado. Daniel war nicht lange genug hier, dass er das so prägen konnte. Ja, aber Vlado, Vlado, Vlado. Ja, super, Vlado hat das gut gemacht, gar keine Frage. Aber ich bin nicht Vlado, ich kann das nicht so wie Vlado. Und bitte, wenn Jens kommt, wird er die Gemeinde auch verändern. Und bitte sagt nicht, Stefan hat das so gemacht oder so gemacht. Oder Stefan, Stefan, Stefan. Also wenn ihr den Stefan meint, dürft ihr das sagen. Aber nicht wegen, ne, versteht ihr? Jens ist nicht Stefan. Jens ist Jens. Und er wird die Gemeinde prägen. Auf eine andere Art und Weise als ich. Und das ist gut so. Veränderung ist nicht schlecht. Was ist wichtig? Gott ist hier. Gott ist in unserer Mitte, seine Herrlichkeit ist hier. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, ja, dann wird Gemeinde, dann kann Jens machen, was er will. Ja? Wenn wir unseren Fokus verlieren, dann kann er auch nichts machen. Er kann das nur helfen, im Fokus zu bleiben. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir uns immer wieder versammeln zum Gottesdienst. Dass wir immer wieder ausgerichtet werden. Warum musste das Volk Israel einmal im Jahr in die Gemeinde, also in den Tempel? Damit sie den Blick auf Gott nicht verlieren. Damit sie die Verbindung, also bitte nicht nur einmal im Jahr zum Gottesdienst kommen. Für mich war es nur ein Aspekt, so, du kannst nicht Teil von Gemeinde sein, wenn du keine Gemeinschaft in Gemeinde hast. Wenn du nicht Teil davon bist und nichts mitkriegst. Das war übrigens auch eins der Dinge, als wir über die AfD geredet haben. Wie prägen wir denn unsere Mitglieder? Wie kommt jemand auf die Idee, dass die Ideen eines Zimmermanns, eines einfachen Zimmermanns heute nicht mehr gelten? Das kann doch nur sein, dass sie gar nicht mehr unter dem Wort sind, dass sie gar nicht mehr in Gemeinde, also auch keine Predigten hören. Oder sie hören die falschen, das weiß ich nicht. Das will ich auch nicht beurteilen, aber ich kann mich doch nur ausrichten, wenn ich auch daran teilnehme und auch höre, mich ausrichten lasse. Und dazu brauche ich die Gemeinschaft. Dazu brauchen wir einander. So. Und wir reden nicht nur von Liebe, sondern wir leben sie. Das ist mit eins der Dinge, die mir immer wieder von Gästen auch wieder zurückgespiegelt werden. Wir leben die Liebe. Und ich finde das toll. Ich bin echt dankbar dafür. Das macht uns als Gemeinde aus. Aber wo kriegen wir die Liebe her, wenn nicht von Jesus? Ja. So, wir mögen vielleicht nach außen gesehen nicht die imposanteste und beeindruckendste Gemeinde sein. Das mag sein. Aber das ist nicht schlimm. Wenn Gott auf uns schaut, und das haben wir ja eben gehört, wenn Gott auf uns schaut und sich an uns freut und gerne hier ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich sage nicht, wir sind schon fertig und wir machen alles richtig. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind noch auf Gott ausgerichtet. Und so soll es bleiben. Das wünsche ich mir. Und wenn du Teil dieses, das möchte ich nicht vergessen zu sagen, wenn du Teil dieses Tempels sein willst, du darfst auch dich vor einem anderen Tempel, bitte, es gibt viele Tempel, ja, wo wirklich auch Gott da ist. Wir sind nicht der Einzige, das weiß ich. Aber schließ dich einem Tempel an. Wenn du dich Jesus anschließt, dann schließ dich einem Tempel an, lass dich einbauen. Und du darfst das gerne tun, wenn du sagst, du möchtest hier Teil werden, dann sprich uns an. Oder der erste Schritt ist natürlich erstmal Teil von Jesus zu werden und sich Jesus anzuschließen, das ist die Voraussetzung. Wenn du das noch nicht gemacht hast, darfst du uns genauso ansprechen. Wir nehmen dich gerne, beraten dich gerne, wie du das tun kannst. Wir können das nicht für dich, sondern das musst du selbst tun. Und damit sage ich es Amen.